Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge im Podcast One Scoop of Sunshine mit mir, der Isa. Wieder geht es um einen Glaubenssatz im Sinne der Reprogramming-Reihe. Schön, dass ihr wieder zuhört und eingeschaltet habt quasi hier in eine neue Folge meines Podcasts, denn es ist eine sehr, sehr wichtige Annahme, die mir ganz, ganz lange rumgeschwirrt ist in meinem Kopf. Und der Sinn von dieser Reihe ist nämlich, dass wir diese loslassen und in ein positiveres Mindset kommen, beziehungsweise eins, was ausgeglichen ist. Und uns insgesamt gut tut, damit wir da loslassen können, freier sein können, weil wir das einfach verdient haben. Ich glaube nicht, dass es so gedacht ist, dass wir die ganze Zeit uns so runterreden und Ängste haben und uns Sorgen machen müssen, uns unfrei fühlen. Deshalb lassen wir es los und shiften unser Unterbewusstsein im Folgenden. Deshalb freue ich mich einfach nur ganz arg, dass ihr jetzt da seid. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören und hoffe natürlich, dass ihr was daraus für euch mitnehmen könnt. Wenn ich keine Kalorien mehr zähle, esse ich nur noch. Den Gedanken kenne ich auch nur allzu gut noch aus meiner Phase in der Essstörung und auch im Übergang zum Extremhunger, denn ich hatte immer Angst, wenn ich mir jetzt etwas gönne und das Ganze zulasse oder mir etwas genehmige, was irgendwie vielleicht hochkalorischer ist, worauf ich wirklich Lust habe, dass ich dann komplett die Kontrolle verliere oder dass, wenn ich dann keine Kalorien mehr zähle und sage, ich gehe noch einen Schritt weiter und lasse alles los und lasse quasi dieses kontrollierte Zählen, Kalkulieren, schwarz auf weiß, Zahlen aufschreiben, komplett los, dass ich dann schlussendlich einfach gar keinen Einfluss mehr darauf habe. Also, dass mein Körper dann so viel isst, wie er möchte und ich mich dann schlecht fühle und dagegen eigentlich gar nichts mehr tun kann, was ich jetzt krass anhört für jemanden, der es noch nicht erlebt hat, aber im Extremhunger, in diesem Notzustand zu sein, mit Essanfällen, ist wirklich so, als kann man in dem Moment an nichts anderes denken. Es ist wie ein Rausch, ein Wahn, man rennt durch die Läden, man kauft einfach Nahrungsmittel und isst sie in einer Geschwindigkeit in sich rein und es geht gar nicht mehr anders. Also das ist ganz, ganz krass. Es ist eigentlich wie, wenn man auf Entzug ist und dann eine Substanz unbedingt braucht, weil der Körper so krass nach dieser Menge an Kalorien schreit. Und ich gehe davon aus, dass die Person, die diese Annahme in meinen Fragesticker in die Story geschrieben hat, dieses Gefühl vielleicht auch kennt. Vielleicht kennen es auch einige von euch, die gerade zuhören, dass wenn dann einmal die Leinen los sind quasi, dass man dann auch nicht mehr einen Schritt zurückgehen kann, sondern dass es dann quasi immer weiter bergab geht. Heißt in dem Fall, ich esse nur noch. Das spricht auf jeden Fall schon für ein insgesamt vorherrschendes Kaloriendefizit im Sinne der langfristigen Restriktion. Also ich achte darauf, dass ich jeden Tag drunter bin, dass ich restriktiv esse, dass ich es mir nicht erlauben kann, da kontrolllos, wahllos einfach zu essen, weil sonst habe ich Angst davor, dass das Ganze in einem niemals, schier niemals endenden Essanfall mündet und ich dann esse und esse und esse und esse und komplett die Kontrolle verliere und vielleicht auch ganz viel zunehme. Wenn ich jetzt beispielsweise nach Extremhunger und Recovery und diesem ganzen Prozess mehr essen wollen würde, würde ich es einfach machen, aber ich möchte nicht, weil ich satt bin und deswegen brauche ich gar keine Schranken wie Kalorien zählen oder Essensmengen begrenzen, weil ich gar nicht so einen Hunger habe. Also ich bin hungrig, ich esse und da bin ich satt, was sehr simpel klingt, aber das war ganz lange nicht möglich für mich. Also da war es immer so dieses, boah, ich könnte jetzt noch mehr essen, ich könnte noch mehr essen. Also wie so ein Fass ohne Boden. Zum Thema Extremhunger habe ich auch nochmal eine Folge letztens hochgeladen, Folge 92, wo ihr auch gerne nochmal reinhören könnt, wenn ihr wissen wollt, wie lange das bei mir ging, was ich da für Tipps habe, wie ich an die Sache rangegangen bin und was mir daraus geholfen hat. Weil wenn man diesen Extremhunger nicht mehr hat und wirklich körperlich gesättigt ist, dann stellt sich gar nicht die Frage, ob ich dann immer weiter esse, weil ich bin ja satt. Es heißt, es besteht überhaupt nicht mehr die Notwendigkeit, dass ich Kalorien zähle, weil die Möglichkeit gar nicht mehr besteht, dass ich dann nicht mehr aufhören würde zu essen, weil ich grundsätzlich gesättigt bin. Und das wünsche ich mir natürlich für uns alle. So diese Sättigung ist es einfach ein Grundrecht, dass wir da diese Hunger- und Sättigungsgefühle haben, dass wir satt sein dürfen, dass wir genug essen, dass wir dann versorgt sind. Das sollte meiner Meinung nach jeder Mensch haben dürfen. Aber diese Balance zwischen Hunger und Sättigung kann eben sehr schnell aus dem Gleichgewicht geraten, wenn wir immer wieder restriktiv vorgehen, dann Essanfälle haben und in diesem Zyklus drin sind. Körper ist quasi komplett durcheinander. Ich hatte damals kein Hungergefühl mehr. Also ich hatte einfach keinen Hunger physisch gesehen, sowas wie Magenknurren oder sowas. Es kam einfach nicht mehr auf. Am Anfang fand ich das total praktisch, genauso wie das meine Periode ausgefallen ist, weil ich dachte, voll gut, ja, easy, dann kann ich ja leichter abnehmen und noch weiter runtergehen mit dem Gewicht. Aber im Endeffekt, was ich nicht realisiert habe, ist, was für ein Schaden es für meinen Körper eigentlich gerade bedeutet und wie krass alles durcheinander ist. Und erst als ich mitten im Extremhunger war und nicht mehr aufhören konnte zu essen und dachte, boah, okay, mein Körper ist voll gegen mich und jetzt zahlt das mir quasi heim oder sowas, ist natürlich völliger Bullshit, habe ich dann verstanden, was ich da eigentlich ihm die ganze Zeit angetan habe und bin dann zum Glück dem aber auch voll und ganz nachgegangen, habe mich zunehmen lassen, habe mich heilen lassen. Und das möchte ich für uns alle, dass wir da hinkommen. Deshalb dieser ganze Talk auch viel zum Thema Extremhunger, weil das eben oft so das Kernthema ist, was dann so belastend sein kann. Diese Essanfälle und dann der Extremhunger und das Zulassen und 1000 Kalorien essen und Food Focus, das ist das Belastendste an der ganzen Sache, was ich bisher erlebt habe. Und dann vor allem noch mental dem hinterherzukommen, auch der Zunahme, und da dann zu verstehen, okay, ich bin mit meinem Körper auf einer Seite, wir sind ein Team. Oder ich bin mein Körper, ich bin eins mit meinem Körper. Anstatt, dass er jetzt irgendwie gegen mich geht, weil ich ihm wehgetan habe oder irgendwie so. Das ist halt nicht so die Denkweise, die ich förderlich finde, sondern wirklich so dieses Zusammenarbeiten. Als nächstes möchte ich, um den Prozess vielleicht hoffentlich so ein bisschen zu fördern, auf das Thema Kalorien an sich eingehen. Weil wenn wir vielleicht mental verstehen, was Kalorien eigentlich sind, was Nahrung ist, und es ist wieder aus dieser Perspektive sehen, weil ihr kennt die Perspektive schon, ich versuche sie euch nur wieder ins Gedächtnis zu rufen, dann können wir vielleicht auch nochmal einen anderen Outlook auf das Thema Nahrung, Nahrungsrestriktion gewinnen. Was sind Kalorien? Also es gibt ja, wie ihr vielleicht wisst, drei Makronährstoffe: Kohlenhydrate, Eiweiße und Fette. Und alle drei Gruppen sind wichtig für den menschlichen Körper, Ausrufezeichen. Denn oft werden manche Gruppen so ein bisschen, ja, als schlechter als die anderen dargestellt oder als etwas, was man vermeiden soll. Beispielsweise die oft verteufelten Kohlenhydrate liefern sehr schnell Energie für unseren Körper. Unsere Zellen brauchen Glukose. Also es gibt sogenannte ATP-Speicher. ATP ist dann ein Stoff, der wird zersetzt in ADP und P und dabei wird Energie frei, die wir dann nutzen können für Bewegungen, für alles, was wir so tun. Genauso die Basic-Funktionen aber. Also es gibt den Grundumsatz und alleine, dass wir da sind, verbrennt schon Energie. Also atmen, denken, sitzen. Wenn wir den ganzen Tag liegen würden, würden wir alleine 1500 je nach Körpergröße und Gewicht an Kalorien verbrennen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall diesen Grundumsatz erfüllen und drüber gehen, um nicht in so ein krasses restriktives Defizit zu kommen, dass dieser Extremhunger irgendwann unvermeidlich ist. Oder auch Jojo-Effekts oder dieser Food-Focus. Und glaubt mir, das wollt ihr nicht. Also es ist einfach schlimm, vor allem nach so langen, extrem restriktiven Phasen kann sich der Extremhunger so krass ziehen und das dann durchleben zu müssen und zuzunehmen. Und ich dachte auch immer, ach, ich bin willensstark genug, ich gehe dagegen an. Aber in diesem Wahn, in diesem Rausch zu sein, so viel dann essen zu müssen, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Und da kann man noch so trotzig, stur und willensstark sein wie ich, Steinbock. Es geht dann einfach nicht. Der Körper ist dann in diesem Überlebenspanikmodus drin, in den wir ihn reingezwungen haben, was unfassbar viel Stress für ihn bedeutet, der auch traumatisch sein kann, auch langfristig. Also ich will euch jetzt nicht hier krass Angst machen, aber ich will es einfach mal realistisch darstellen, wie es ist und wie es für mich auch war. Mich hat das Ganze traumatisiert. Und es klingt vielleicht übertrieben, aber wenn ihr dann so viel gegessen habt, euch dann zwingen müsst, es wieder rauszuholen, dann total fertig seid, aufgerissene Mundwinkel habt und da am Badezimmerboden sitzt und heult, dann wisst ihr, wie schlimm es halt einfach ist und dass das Ganze nicht wert ist, irgendein Aussehen zu haben, weil man ist einfach nur noch unglücklich. Und das ist ganz realistisch dargestellt und da gibt es dann auch keine Zeit mehr für Freunde oder für Spaß oder sowas. Und selbst in schönen Situationen konnte ich keine Freude mehr spüren irgendwann, weil ich halt irgendwann nur noch in diesem Depri-Ding drin war oder dran gedacht habe, was ich wann wie essen kann, gegessen habe, überhaupt vielleicht mir gönnen kann. Ich konnte auch kein Geld für mich ausgeben, also das ist echt schlimm. Also gehen wir da früh genug raus. Das ist doch das Fazit, würde ich mal sagen. Jetzt aber weiter im Thema Kohlenhydrate. Es gibt dann noch die Ballaststoffe, die sind dann zum Beispiel in Vollkornbrot oder sowas enthalten und die halten länger satt. Also das ist sehr, sehr gut auch für unser Mikrobiom, für unsere Darmflora. Das zweite Gehirn wird sehr oft sehr krass unterschätzt, gerade wenn ihr da Bauchschmerzen habt, Blähungen, so Themen mit dem Darm. Das ist echt nicht zu unterschätzen. Da kommt auch demnächst noch eine Folge. Ich organisiert da gerade eine Interviewpartnerin, also da könnt ihr euch drauf freuen. Hoffentlich klappt es, fingers crossed. Aber Leute, auch die nicht so komplexen Kohlenhydrate wie Weißmehl und Zucker und so ein Weißbrot oder eine Pizza ist auch etwas, was an unserem Leben teilhaben darf, wenn wir es möchten. Das gehört für mich zu meinem gesunden Lebensstil dazu, weil ich den Genuss genauso als wichtig empfinde, als, boah, ich brauche hier immer die perfekte Nährstoffmenge. Ja, okay, ich würde diese Nährstoffmenge und das zu erfüllen priorisieren, weil ich einfach meine Gesundheit darüber stelle. Das ist also diese Basis, die ich mir erhalten möchte, aber drumherum, dass ich dann mir diese Aspekte des Lebens gönne und die genieße und die voll und ganz fühle, wie so eine Pizza in Italien mit ganz viel Öl und frischen Tomaten und Basilikum oder dann irgendwie so ein Eis am Meer in so einer Waffel, die dann irgendwie noch so nach Zimt schmeckt oder sowas. Boah, nee, also das ist doch irgendwie ein Teil des Lebens. Also da erinnere ich mich doch noch als Omi dran, wenn ich dann die Analogbilder anschaue, die wir gemacht haben wieder von Urlaub und dann sehe ich mich da in so einem strahlenden Bikini mit einem strahlenden Gesicht, mit Röllchen am Bauch und Streifchen an meinen Oberschenkeln und ein Eis essen. Und ich denke mir dann nicht, oh nein, das ist aber eine unvorteilhafte Position, die ich da eingenommen habe, sondern ich denke mir so, boah, ja, zum Glück war ich in dem Moment so frei und habe einfach da dieses Eis am Meer genossen. Das war echt ein schöner Moment und ich bin froh, dass ich den erleben durfte und dass mein Körper gesund war und dass ich da vielleicht mit meinem Freund sein durfte und es sehen konnte. Nächste Makronährstoffkategorie sind Fette. Die werden in gesättigte, ungesättigte und Transfettsäuren unterschieden. Und auch hier ist es wieder so, wir können uns jetzt drei Schubladen vorstellen und dann können wir da die Lebensmittel einordnen und können sagen, das ist die rote, da darf ich gar nichts essen und das sind die grünen und da darf ich was essen, aber nur so und so viel. Und ja, es mag sein, als jemand, der Bewegung und Ernährung studiert, fast fertig studiert hat, würde ich sagen, und das ist jetzt je nach Phase, in der man ist, dass man weniger von Transfettsäuren, also so frittierten zum Beispiel isst und mehr dann sowas wie Öle, Avocado ist auch so ein super Lebensmittel, Nüsse, Leinöl, also so diese ganzen Produkte, weil ja, insgesamt kann man auf Studien basierend sagen, dass es wichtig ist, hier eine gesunde Balance zu finden und die auf die Anteile zu achten, aber wenn man jetzt in der Recovery ist es halt nochmal ein ganz anderes Spiel. Weil da ist es halt so, dass man sich so viel verboten hat und egal in welchem Gewicht man ist, also bei mir war es so, im Untergewicht hatte ich extrem Hunger, im Normalgewicht hatte ich extrem Hunger, im Übergewicht hatte ich extrem Hunger und ich habe es dann zugelassen, weil ich wusste, okay, ich bin jetzt schon im leichten Übergewicht und es kann sein, dass es noch weiter hochgeht und ich fühle mich nicht wohl und das ist unangenehm, aber es gehört jetzt zu dieser Heilungsphase dazu und vielleicht kriege ich es ja hin, trotzdem mich einigermaßen gut behandeln zu können und ein Teil davon ist, dass ich den Extremhunger zulasse und dass ich da jetzt durchgehe. Deshalb, ja, ich war so ein Typ oder ich bin so ein Typ, ich habe schon zum Großteil viel so diese Basics gehabt wie Nudeln und Reis und Datteln und alles, was so kohlenhydratreich war und habe da schon darauf geachtet, dass das dann so meine Basis ist, wo ich dann halt auch diese Nährstoffe bekomme, also auch viel Obst und Gemüse, das war mir einfach wichtig, den Nährstoffbedarf zu decken und aber auch keine Makronährstoffkategorie mehr zu verteufeln, vor allem waren es bei mir eben Kohlenhydrate und aber gleichzeitig war es mir auch wichtig, diesen mentalen Extremhunger zu sättigen, indem ich dann mir Dinge gebe, auf die ich Lust habe, auch wenn sie jetzt nicht super nährstoffreich sind. Als letztes gibt es noch die Proteine, die Eiweiße. Die bestehen aus Aminosäuren und es gibt eben ein paar essentielle Aminosäuren, die wir uns zuführen, die wir nicht selber herstellen können. Deswegen ist es auf jeden Fall ein Grund, warum wir überhaupt essen, dass wir halt diese Aminosäuren auch zu uns zuführen. Und diese Gruppe, also ich weiß nicht, es gibt viele, viele TikToks, wo gefühlt den ganzen Tag nur Protein in allen möglichen Varianten gegessen wird, was oft sehr prozessierte, also sehr verarbeitete Nahrungsmittel sind, wo ich sage, boah, weiß ich nicht, ob das so eine ausgeglichene Ernährung ist. Das ist aber nur meine persönliche Meinung, keine professionelle Ernährungsberatung, muss jeder für sich selbst wissen. Dennoch ist das oft so eine Gruppe, die halt sehr glorifiziert wird eher. Deswegen gibt es dann halt Ernährungsformen wie High Carb, Low Carb, High Fat, Low Fat und High Protein, Punkt. Weil irgendwie Low Protein habe ich zumindest noch nie gehört. Aber so viel insgesamt zu den Makronährstoffen, die wir eben alle brauchen. Podcast Folge 27 behandelt beispielsweise das Thema Hunger und Sättigungsgefühle, wo ich auch erklärt habe, wie das Ganze funktioniert. Also, dass beispielsweise das Hormon Leptin auch dafür zuständig ist, dass wir uns satt fühlen können. Und Leptin wird eben im Fettgewebe, im körpereigenen Fettgewebe produziert. Das heißt, wenn wir einen sehr, sehr niedrigen Körperfettanteil haben, kann es auch der Fall sein, dass diese Balance gestört ist. Das ist sie vermutlich sowieso, weil wir den Hunger ja auch oft nicht würdigen oder dem nicht nachgehen und nicht zulassen, sondern versuchen zu unterdrücken, drüber hinwegzugehen und nicht uns Nahrung zuzuführen. Das heißt, wenn ihr da noch mehr drüber wissen möchtet, dann hört gerne in Folge Nummer 27 rein. Jetzt ist es so, dass die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die DGE, empfiehlt, dass wir mit einer Verteilung von 55, 30, 15 oder, was ich ja auch gelernt habe, 50, 30, 20 uns ernähren. Das bedeutet 50% oder 55% Kohlenhydrate, 30% Fett und 15% bzw. 20% Eiweiß. Das ist so die grobe Orientierung, die wir haben und die wichtig ist, also auf unserem Teller alle drei Makros quasi auch zu haben. Und das ist auch das, worauf ich achte. Ich achte nicht genau darauf, dass jetzt diese Prozentzahlen erfüllt werden und bin da total so obsessed, sondern mir geht es einfach darum, dass ich alle drei mit drin habe, dass ich da auch eine Variation habe, gerade als jemand, der kein Fleisch isst, dass ich da eine Variation an verschiedenen Proteinquellen habe, um so das Aminosäurenspektrum oder das Profil weitestgehend erfüllen zu können. Das ist dann eben das, wie ich gut fahre und was mir persönlich wichtig ist. Also schließen wir den Kreis zurück zum Thema Kalorien. 1 Gramm Kohlenhydrate hat quasi 4 Kalorien, 1 Gramm Fett 9, 1 Gramm Eiweiß 4. Das Ganze kann dann auf Lebensmittel übertragen werden. Und was aber im Endeffekt wichtig ist zu verstehen, ist, dass eine Kilokalorie 4,2 Kilojoule an Energie liefert. Joule ist die Einheit von Energie. Habt ihr vielleicht in Physik auch noch so ein bisschen im Kopf? Und es ist echt einfach nochmal essentiell, uns zurück ins Verständnis zu rufen, dass sich Nahrung in Energie umrechnen lässt, mehr oder weniger. Also wir haben da diesen Energiesatz, diese Kilojoule. Und ja, auf den Nahrungsmitteln stehen dann auch diese Kalorien und dadurch können wir es irgendwie berechenbar machen. Was aber im Endeffekt auch, und das ist Punkt Nummer 2, außer Acht gelassen wird, sind die Mikronährstoffe. Also es ist oft so, dann steht da diese Kalorienzahl und wir kalkulieren und arbeiten da drum herum und setzen da gewisse Grenzen auf, aber im Endeffekt ist es doch auch wichtig zu schauen, okay, aber sind da die Nährstoffe drin, die ich brauche, schmeckt mir das Ganze, fühle ich mich gut damit, habe ich dann insgesamt auf jeden Fall meinen Grundbedarf erfüllt, den ich am Tag habe und noch mehr drüber hinaus, weil ich ja noch mehr verbrenne, einfach alleine, weil ich dann rumlaufe und Dinge tue oder so. Macht mich das Lebensmittel auch lang genug satt? Das war zum Beispiel auch etwas, wo ich letztens im Urlaub war, was heißt letztens, letzten Sommer mit meinem Freund und wir haben dann auch geschaut, dass wir uns halt Snacks kaufen, die lange satt halten und hoffentlich auch so ballaststoffreich sind, weil hält dann auch länger satt, zum Beispiel irgendwie so ein Haferriegel oder so ein Zeug, dass wir halt da dann einfach lange was von haben. Und es ist ja dann irgendwie so die Priorität. Da habe ich eher geschaut, oh, hoffentlich hat das Ganze möglichst viel Kalorien. Und ich weiß halt so aus dem Verständnis, was in Haferflocken so ein bisschen drin ist und das Nüsse und so, ne? Da habe ich einfach so ein grobes Verständnis für. Und dann schaue ich noch drauf, dass es eine Geschmacksrichtung ist, die mir schmeckt. Und bam, geiler Snack. Und dann kaufe ich davon genug, dass ich da nachmittags gut durchkomme, bis wir wieder eine Mahlzeit haben. Also das ist ein ganz anderes Denken. Jetzt so grob als Beispiel. Also, ne? dass ihr da einfach mal kurz so ein bisschen vielleicht in eine andere Perspektive reinkommt, wie wichtig es ist, dann für jemanden eher zu schauen, dass man genug hat, dass man satt ist, weil ich kann einfach es überhaupt nicht mehr haben, Hunger zu haben. Also das ist so ein Gefühl, das kann ich nicht leiden. Und manchmal ist es auch so, wenn ich zu lange Hunger habe, kriege ich auch Panik. Also ich glaube, das kommt nur so aus der Essstörungszeit, dass ich dann einfach Panik habe. Ich bin auch froh, dass es so ist, weil ich dann wirklich renne. Also es ist auch so im Fitness, sobald ich Hunger habe, ich gehe. Und wenn ich nur voll kurz da war, ist mir egal, ich gehe. Wenn ich nichts dabei habe, das ist eine ganz strikte Regel von mir, weil ich werde mir dann erstmal was zum Essen gönnen und werde nicht auf irgendwie Hungergefühl, leeren Magen oder so trainieren. Das ist aber nur für mich einfach sehr, sehr wichtig, also für meine Psyche, für meinen Körper. Zusammengefasst ist mein Mindset heutzutage also zum einen, wie viel Mikronährstoffe, Nährstoffe liefert mir das Essen. Das ist erstmal so meine Grundprio, weil ich einfach weiß, dass ich nur dann, also nur dann geht es mir gut. Ich kriege sonst einfach Probleme körperlich, wenn ich da Mängel habe. Und gleichzeitig ist es mir aber genauso wichtig, dass ich das Essen genießen kann. Also klar, wenn ich jetzt irgendwo unterwegs bin und ich brauche jetzt was in Anführungsstrichen Nährstoffreiches, wo ich weiß, dass es mir dann das gibt, dass ich so meine Baseline aufrechterhalte, halten kann. Okay, dann muss es mir jetzt nicht perfekt gut schmecken, dann esse ich auch mal was mit Erdnüsse, obwohl ich die nicht mag oder sowas. Aber Genuss, wenn es geht, auf jeden Fall genauso Prio, weil es muss quasi eine Balance für mich geben aus Funktion, sage ich mal, mit hier Nährstoffe und so weiter und Spaß oder Genuss. Dann als zweites ist es mir wichtig, wie viel Energie liefert mir das Essen? Also wie lange hält es mich satt? Und auch bei der Verdauung wird Energie verbrannt, die dann quasi abgezogen werden kann. Also was bleibt hier übrig? Also nehme ich wirklich genug zu mir, dass ich länger satt bin, langfristig satt bin und nicht gleich wieder was brauche? Also so ist es halt für mich wichtig, weil ich dann oft unterwegs bin und dann nicht jederzeit Snacks zur Verfügung habe, obwohl ich immer darauf achte, das ist auch so eine Grundregel, was mitzunehmen. Also ich habe immer irgendwie einen Apfel noch im Rucksack oder irgendeinen Riegel oder irgendwie eine Nussmischung oder so auch in der Uni dabei oder mix mir was in mein Getränk, so ein Smoothie oder irgendwelche Fruchtsäfte, dass ich halt immer noch mal so eine Zufuhr habe, dass ich da nicht irgendwie in Panik geraten muss, wenn ich irgendwie nichts habe oder länger warten muss und dann Hunger habe, was mich nicht mehr so krass unter Panik versetzt wie früher, aber trotzdem möchte ich mir das nicht antun, praktisch gesehen, und das war auch nicht gut. Genau, also die Energie ist dann für mich so Prio Nummer zwei oder Punkt Nummer zwei, wo ich darauf achte, dass das erfüllt wird für mehrere Stunden. Da hat sich also viel verändert im Vergleich zu früher. Ich bin jetzt eher auf mein Mindset jetzt eingegangen, weil ich glaube, dass es mehr Mehrwert hat. Und ihr könnt euch, glaube ich, vorstellen, wie das Ganze früher war und dass es dann eigentlich praktisch genau das Gegenteil war und ich dann andere Prioritäten hatte. Aber das möchte ich jetzt gar nicht so verstärken, indem ich es nochmal alles so durchgehe, sondern mehr so auf die Punkte im Heilungsweg oder danach halt eingehe, die Gedanken und das Mindset. Die Angst, dass wenn man keine Kalorien mehr zählt, dann nur noch isst, basiert also, wie ich anfangs schon gesagt habe, darauf, dass der Körper grundsätzlich keine Sättigung hat, weil ansonsten könnte es nicht dazu kommen, dass man nur noch isst, dass man in diese Essanfälle reinkommt, in diese Rauschzustände und in den Wahn. Und das ist jetzt keine Verurteilung, also wenn ich das jetzt so sage, sondern es ist einfach was ich auch erlebt habe und eine Feststellung, und darüber sprechen wir jetzt quasi in diesem Safe Space. Jegliche Starvation Studies, meine Erfahrungen, die Erfahrungen von anderen zeigen, dass das etwas ist, was dem Körper dann passiert oder wie der Körper darauf reagiert. Das ist natürlich so und es dient im Endeffekt unserem Überleben und der Körper ist da absolut auf unserer Seite. Ist das aber langfristig realistisch, dass man nur noch isst? Also, dass man quasi für immer nur noch essen wird. Angenommen zum Beispiel, du stehst auf und du zählst keine Kalorien an diesem Tag. Du sagst so, heute zähle ich keine Kalorien. Ich esse einfach bei jedem Gedanken an Essen, wenn ich Lust drauf habe, auch wenn ich keinen körperlichen Hunger habe, aber ich habe so diesen Food-Focus, ich denke ständig an Essen und ich gehe dem nach und esse dann. Und das mache ich dann Tage und Wochen und Monate. Vielleicht ist es sogar wie bei mir so eine Up-and-Down-Phase, wo es mal stärker, mal schwächer ist über Jahre hinweg. Bis sich der Körper nach und nach sicher fühlt, die Gewichtsschwankungen vielleicht auch aufhören, dieses ewige Zunehmen auch aufhört und man in diesem Setpoint-Bereich ist, nicht mehr ständig an Essen denkt, nicht mehr ständig weiß, was man wie viel gegessen hat. Es ist einfach faktisch so, dass viele, viele online davon erzählen, dass es bei ihnen so war. Bei mir auch. Und ich habe auch lange nicht dran geglaubt. Aber dann irgendwann war es so. Und es kam mir vor wie ein Wunder. Und es hat auf einmal funktioniert. Und ich konnte mein Gewicht halten. Und ich hatte wieder Hunger und Sättigung und hatte dann keinen Bock auf noch mehr und habe weniger gebraucht auf meinem Teller. Oder nicht mehr drei Teller, sondern irgendwie einen oder so. Und es war irgendwie so ein Befreiungsschlag. Das heißt, ja, es wird vielleicht so sein, dass wenn man keine Kalorien mehr zählt, dass es dann eine Phase gibt, die ich Heilungsphase nenne und Recovery, die bedeutet, dass man dann nur noch isst. Und ich habe auch, ungelogen, teilweise an manchen Tagen stündlich gegessen, gefühlt durchgehend und mir nochmal einen Snack gemacht und nochmal hier und nochmal da eine Kleinigkeit und die ganze Zeit dann durchgegessen. Aber ich hatte so keinen Bock mehr. Ich hatte so keinen Bock mehr und dann habe ich gegessen. Und ich habe gegessen und gegessen und gegessen und ich kam mir richtig schlecht vor, aber ich war so wütend auf diese Essstörung und ich hatte so keinen Bock, diesem gesellschaftlichen Narrativ zu folgen und mir das weiterhin anzutun und diese Essanfälle zu haben, die dann oft dazu geführt haben, dass ich mich übergebe, dass ich dann halt so viel gegessen habe, was eigentlich quasi wie ein Essanfall extended sich angefühlt hat und mein Bauch voll gespannt hat, aber ich habe das dann ausgehalten. Und dann kamen so ein paar Ruhephasen mal in meinem Kopf, so ein paar Minuten, wo ich so voll war, dass ich mal ganz kurz eine kleine Pause hatte und wie so ein Blank Space in meinem Kopf. Und wenn es nur 5 Minuten waren, aber es war so eine Erleichterung und da habe ich gemerkt, okay, es ist der richtige Weg. Auch wenn es gerade körperlich echt uncomfortable ist für mich und echt krass und extrem, aber das ist halt für mich die Lösung. Es kann für euch ein anderer Weg sein, aber für mich war das meine Lösung. So dieses komplett ungezähmte, regellose, so viel ich will, wann ich will, egal zu welcher Uhrzeit, es war meine Lösung. Es war nicht so, also versteht es nicht falsch, dass es mir dann von jetzt auf gleich voll gut ging oder so. Ich hatte weiterhin depressive Schübe, ich hatte Panikattacken, Ängste. Es hat sich immer wieder falsch angefühlt und ich bin zurück in die Restriktion, weil ich Angst hatte, was dann das Ganze irgendwie noch verzögert hat und ich einfach nur wieder so krasse Rückfälle mit Essanfällen hatte. Aber auch diese Rückfälle und diese Essanfälle dann oder wenn ich mich dann nochmal übergeben hatte oder sowas, weil ich hatte halt auch Bulimie, waren dann für mich halt immer wieder so diese Bestätigung, okay, diese Zunahme ist halt das kleinere Übel. Es ist einfach das kleinere Übel. Dieses im Übergewicht dann auch sein, ist im Endeffekt das kleinere Übel. Auch wenn ich im Spiegel mich anschaue und mir denke, oh mein Gott, das fühlt sich einfach falsch an. Das kann nicht sein und das ist auch nicht mein Körper. Es war halt einfach nötig und ich habe dadurch einen ganz anderen Blick drauf gewonnen, was mein Körper eigentlich leistet, was er jeden Tag für mich macht, was er schafft, was es bedeutet, Energie zu haben, weil ich nämlich gar keine Energie mehr hatte zu dem Zeitpunkt. Ich hatte gar keine Kraft mehr, ich war energielos, ich konnte keinen Sport mehr machen. Gar nichts mehr. Es hat mir total gefehlt. Mir ging es richtig schlecht. Ich habe so geschätzt, dass es möglich sein kann. Ich dachte eine Zeit lang, dass ich mich kaputt gemacht habe und es nicht mehr funktionieren wird und nie wieder klappen wird. Spoiler, es geht wieder und ich schätze es jetzt viel mehr. Habe einen ganz anderen Blick auf Sport gewonnen, eben weil ich erlebt habe, was es bedeutet, keinen Sport machen zu können und gar keine Energie zu haben. Genauso weiß ich, was es bedeutet, im Untergewicht zu sein, im Übergewicht zu sein, im Normalgewicht zu sein und weniger wiegen zu wollen, beim selben Gewicht zu sein, weil ich wieder zugenommen habe und mir zu denken, hä, was war jemals denn mein Problem? Also irgendwann hatte ich mein Ausgangsgewicht erreicht, also das Gewicht, das ich hatte, bevor ich in die Essstörung gerutscht bin und dachte mir so, was war denn jemals mein Problem? Also ich habe es einfach nicht verstanden und war auf einmal voll zufrieden mit dem Gewicht, mit dem ich damals, als die Essstörung angefangen hat, so richtig extrem, so unzufrieden war und dachte, ich bin viel zu viel. Also es sind so ganz krasse Gedankenshifts, die da stattfinden können. So die Toleranz erweitert sich, das Selbstbild verändert sich und vor allem spielt das Gewicht auch irgendwann einfach nicht mehr so eine riesige Rolle und so eine Zufriedenheit kehrt mehr und mehr ein und da ist es noch ein langer Weg hin und es ist ein Auf und Ab und es ist ein Prozess und ich bin auch nicht jeden Tag zufrieden, auf gar keinen Fall. Aber ich habe eben jetzt diese Freiheit. Also wenn ich jetzt einen Pastateller am Abend esse mit irgendwie Pesto und Gemüse, ich habe das so oft gemacht und weiß einfach, dass mein Körper das verträgt, dass da alles gut gehen wird, dass ich mein Gewicht so oder so halte. Ich wiege mich überhaupt nicht regelmäßig, aber ich weiß einfach, dass es einigermaßen passt. Also ich weiß nicht, ich sehe mich halt im Spiegel und sehe dann keine Veränderungen oder sowas und habe dann keine Ängste mehr, weil ich das so durch habe, weil ich eine Zeit lang jeden Abend einen Pastateller gegessen habe und es mir beweisen wollte, dass ich sicher damit bin. Und dann habe ich jeden Abend fettes Curry gemacht und dann habe ich jeden Tag irgendwie eine halbe Packung Datteln gegessen oder eine Tafel Schokolade war eine Phase und dadurch habe ich keine Ängste mehr davor und dadurch brauche ich aber auch nicht eine Tafel Schokolade, weil ich jetzt halt ein paar Stücke essen kann, was für mich damals immer unverständlich war. Ich dachte immer, hä, wie geht das? Du isst ein paar Stück Schokolade und dann legst du sie weg. Und das ist jetzt einfach möglich, weil ich da so gesättigt bin, weil ich so viel Schokolade gegessen habe und mir das halt erlaube und es selbstverständlich für mich ist. Ich esse Schokolade zum Frühstück tatsächlich in meinem Porridge momentan jeden Tag oder seit einer Weile. Das ist für mich ganz normal. Also ich hinterfrage das gar nicht mehr. Ich habe natürlich ein paar Dinge in meiner Ernährung, die mir wichtig sind. Also bestimmte Nahrungsmittel, die ich kaufe, bestimmte Nahrungsmittel, die ich nicht kaufe, die ich nicht mag. Ich achte auf Nährstoffe. Wie gesagt, ich achte darauf, dass ich da ein bestimmtes Spektrum erreiche, dass ich sehr qualitative Nahrungsmittel zu mir nehme, dass ich da so ein bisschen, was in meiner finanziellen Möglichkeit ist, halt erfüllen kann. Das ist mir einfach sehr, sehr wichtig, mir persönlich als so ein bisschen Öko-Queen. Und wenn ich dachte, dass mein Körper da die Ausnahme ist und es bei mir nicht so sein wird, dass dieser Setpoint eintritt und ich irgendwann satt sein werde und ich für immer Kalorien zählen muss, das habe ich wirklich so gedacht. Und ihr denkt es jetzt vielleicht auch, aber dann ist es doch der Beweis dafür, dass es bei euch auch klappen kann, weil ja, okay, ihr habt einen anderen Körper als ich, logischerweise. Aber wieso sollte euer Körper es nicht schaffen? Körper sind unfassbar resilient. Körper schaffen sehr, sehr viel. Körper können uns dahin führen, dass wir so viel essen können, wie wir möchten, dass wir dann aber satt sind irgendwann und dann nicht noch mehr möchten und automatisch aufhören und so intuitiv essen können, in der Balance sind und quasi unser Gewicht gleich bleibt, wir uns bewegen können, Energie dafür haben und ein gesundes Verhältnis zu essen haben. Ein normales Hunger- und Sättigungsgefühl haben. Es gibt noch ein paar Gedanken, die ich euch jetzt am Ende der Folge mitgeben wollte. Und zwar zum einen, wichtig ist es für mich oder war es für mich auch zu verstehen oder vielleicht auch für euch, dass auch ein Mensch, der nach außen hin vielleicht schlank, dünn, was die Gesellschaft so versteht oder wie wir es definieren, aussieht, kann innerlich ungesund sein, weil er oder sie beispielsweise gravierende Nährstoffmängel hat und das Mikrobiom, also die Darmflora, quasi verhungert. Wir haben Mikroorganismen in uns. Unsere Darmflora enthält diese kleinsten Mikroorganismen, die darauf angewiesen sind, dass wir ihnen Nährstoffe geben. Und durch die Darmpassage gelangen die Nährstoffe in unser Blut und versorgen damit unseren Körper, der dann seine Funktion aufrechterhalten kann. Und wenn diese Nährstoffe fehlen, dann ist er quasi am Verhungern. Es ist eine Art Mangel-Hunger-Zustand. Und da kann der Mensch gesund aussehen oder schlank und wir würden denken, boah, ja, okay, dünn ist gleich gesund. Aber das ist nicht immer so. Da kommen wir eben auch her, wenn wir jetzt so Shows anschauen, die es vor ein paar Jahren noch gab, wie The Biggest Loser, wo es darum ging, dann Gewicht zu verlieren und wenn man Gewicht verloren hatte, war man auf einmal quasi kein Loser, sondern Gewinnerin und dann hat man hier Gesundheit und wurde dafür zelebriert und wenn man zugenommen hat, dann standen die auf der Waage, die Zahl ging hoch. Und das war dann so dieses Losing, dieses Negative, es war alles so auf diese Zahl ausgerichtet. Und auch beispielsweise Menschen, die mir nahestehen, wie meine Oma, hat dann eine Zeit lang Avocados sehr gern gegessen. Und dann hatte sie irgendwann Angst davor, dass sie davon halt zunimmt und das Ganze zu viele Kalorien hat. Aber hat nicht drauf geachtet, was da eigentlich Gesundes drin ist. Ich meine, Avocado ist etwas Unverarbeitetes, direkt von Mutter Natur hier, uns auf dem Teller. Und dann haben wir da so gute Fettsäuren drin. Es ist ein unfassbar gutes Nahrungsmittel oder auch Süßkartoffeln, dasselbe Game. Und das dann zu vermeiden und nicht zu essen, obwohl es unserem Körper was Gutes tut, weil die Prio darauf liegt, boah, die Zahl der Kalorien zählt jetzt für mich, finde ich halt dann irgendwie einfach schade. Die Konsequenzen sind dann oft, dass wir regelrecht Angst haben vor Kalorien und Nährstoffen und die Gesundheit oder dieser Aspekt in den Hintergrund rückt. Beispielsweise war damals in meinem selbstzerstörerischen Ding so mein Gedanke, was bringt mir das, gesund zu sein körperlich, wenn ich mich dann hässlich und nicht liebenswert fühle? Also bis ich die Erfahrung gemacht habe, was es bedeutet, krank zu sein und keine Energie mehr zu haben und sich unfassbar schlecht zu fühlen, war meine Einstellung wirklich so Ästhetik über Gesundheit. Also dass das so die absolute Prio ist und dass es nur darum geht, weil ansonsten werde ich keinen Partner bekommen oder eine Partnerin und ansonsten klappt mein Leben nicht und dann werde ich nicht bevorzugt in gewissen Situationen oder solche Gedanken haben sich so krass festgesetzt in meinem Kopf. Da habe ich auch ganz, ganz viele losgelassen über die letzten Jahre hinweg. Wenn wir jetzt aber diesen Glaubenssatz mal in zwei Teile unterteilen. Einmal, wenn ich keine Kalorien mehr zähle, geht es hier wirklich um Kalorien? Oder geht es darum, für was sie stehen? Für mich standen Kalorien beispielsweise für eine Art Kontrollmaßnahme als Teil einer Bewältigungsstrategie namens Essstörung, die mich vor bestimmten Lebenssituationen oder von bestimmten Gedanken und Gefühlen geschützt hat. Darauf konnte ich mich quasi verlassen, das konnte ich kontrollieren, zählen, reduzieren auf schwarz-weiß, Zahlen auf Papier und konnte dann für mich feststellen, ob es ein erfolgreicher Tag war oder nicht. Teil Nummer zwei des Satzes ist die Befürchtung, dass wenn keine Kalorien mehr gezählt werden, man nur noch isst. Daraus würde ich schließen, es geht darum, dass eine Zunahme befürchtet wird, aber für was steht dann die Zunahme? Also was ist quasi das Horrorszenario, was die Folge von einer Zunahme wäre? Das Szenario, vor dem man Angst hat, was aufgrund des Fehlens dieser Kontrollmaßnahme des Kalorienzählens in Kraft treten würde und was in unseren Köpfen dann etwas Bestimmtes bewirken würde. Was stecken da für Ängste dahinter? Deshalb habe ich jetzt noch ein paar Journaling-Prompts für euch, also ein paar Fragen, die ihr, wenn ihr möchtet, mal für euch beantworten könnt, um dem Ganzen ein bisschen mehr auf den Grund zu gehen. Frage Nummer 1. Was ist, wie gesagt, dieses Horrorszenario? Und versucht hier wirklich tief zu gehen. Also nicht nur, da nehme ich zu, sondern was bedeutet das für mich? Was fühle ich dann? Vor was habe ich da wirklich Angst? Wie könnte ich dieses Horrorszenario entkräften, sodass es keine Macht mehr über mich hat? Mir hat es zum Beispiel geholfen, dass Menschen zu mir sagen, die mich lieben, dass sie mich in egal welchem Gewicht lieben würden. Und mir hat es auch geholfen, dass ich dann so viel zugenommen habe, weil dadurch habe ich meine Angst konfrontiert und buchstäblich erlebt, dass ich weiterhin gemocht und geliebt werden kann. Dann, vor was habe ich Angst? Was passiert, wenn ich nur noch esse? Was hat es für eine Konsequenz, wenn ich zunehme? Was passiert, wenn ich das Gefühl habe, keine Kontrolle mehr zu haben? Bin ich dann wirklich wertlos? Liebt mich dann wirklich auf einmal niemand mehr? Würden mich diese unangenehmen Gefühle, die dann hochkommen, wirklich zerstören? Gäbe es dann wirklich nichts mehr, für was ich weiterleben will? Bin ich dann wirklich nichts und warum rede ich mir das ein? Wie kam es dazu, dass ich diese Verknüpfung gebildet habe, dass Kalorienzählen bedeutet, dass ich Essen kontrolliere und damit verhindern kann, dass XYZ, also das beantwortet ihr eben für euch, passiert? Also um was geht es hier wirklich? Deswegen auch folgende Prompt-Frage, vor was hat mich diese Verknüpfung, diese Projektion auf Essen, auf das Aussehen, auf mein Essverhalten wirklich bis zu diesem jetzigen Moment beschützt? Vor welchen Gefühlen, vor welchen potenziellen projizierten Ängsten und Illusionen und Szenarien, die ich mir in meinem Kopf ausdenke, die passieren könnten? Das sind die Fragen, die ihr für euch beantworten könntet, um da ein bisschen näher drauf einzugehen, was da für euch speziell dahinter steckt. Denn es kann natürlich für uns alle ein bisschen was anderes sein, bestimmte Nuancen können anders sein, obwohl vielleicht im Kern es sein kann, dass wir so dieselben Punkte haben. Es wäre jetzt halt voll cool, wenn wir zusammen in so einem Kreis sitzen würden, darüber sprechen könnten und dann teilt jeder, der möchte oder jede, die möchte, so seine oder ihre Gedanken dazu. Vielleicht passiert es ja auch irgendwann mal, aber bis dahin sind das mal so ein paar Fragen, die ihr für euch in euren vier Wänden zum Journal nutzen könnt, wenn ihr möchtet. So, schön, dass wir wieder darüber gesprochen haben, über so wichtige Themen. Es ist für mich immer echt so was ganz Besonderes, so deep in was reinzugehen, so ein bisschen hin und her, so ein bisschen Science hier, ein paar meiner Erfahrungen da, ein paar Journaling-Prompts, die für mich damals auch wichtig waren oder die ich mir damals gewünscht hätte. Ich habe unfassbar viel aufgeschrieben. Vielleicht ist es ja was, was euch auch helfen kann. Und in dem Sinne Schön, dass ihr hier wart. Schön, dass ihr mir zugehört habt. Danke für alles, für eure Rezensionen auch auf iTunes. Darüber freue ich mich immer extrem und auch alle Kommentare und Nachrichten. Damit könnt ihr den Podcast auf jeden Fall unterstützen. Falls er euch gefällt und euch was bringt, dann lasst mir wirklich gerne eine Rezension da. Das hilft mir sehr. Und ansonsten hören wir uns ganz bald wieder in einer nächsten Folge im Podcast Once Above Sunshine. Und bis dahin wünsche ich euch ein herzliches Namaste, eure Isa.